ARD.
Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Waren tatsächlich. Und gerade auch nach Germany's Next Topmodel nochmal anders. Es war ein Paradies, würde ich sogar sagen. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich bin 25% Meerjungfrau, deswegen liebe ich klare Seen, in denen ich unter Wasser gucken kann. Mein Getränk ist gewesen tatsächlich Sangria im Tetrapack. Guter Jahrgang.
It's Fritz.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OKF, Ortskontrollfahrt. Ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld.
Und wir quatschen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten. Hier bei OKF hört ihr Stories irgendwo zwischen Plattenbau und Ponyhof.
Oder so wie heute Stories zwischen schönsten Seen und Schaumpartys von unserem Gast Frieda Sell. Hi.
Hallo Leute, wie geht's euch?
Schön, dass du da bist.
Voll nice. Vor uns sitzt Frieda Sell, aka Princess Giant. Die meisten kennen dich vielleicht vor allem als Model von Germany's Next Topmodel. Aber du bist darübergehend noch viel mehr, nämlich Content Creator, Designer und wie ich in einem anderen Podcast gehört habe, planst du auch demnächst vielleicht irgendwie schauspielerische Tätigkeiten zu vollziehen. Vielleicht kannst du mehr darüber gleich erzählen. Und die Ostsee-Zeitung hat getitelt mit einem Satz von dir: Ich werde immer ein Dorfkind bleiben.
Auf
Deswegen bin ich total gespannt, was wir heute so auf dem Dorf in Waren an der Müritz erleben werden. Lilly, vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen.
Waren ist so ein sehr sanierter Kurort. Also wirklich, ihr müsst euch das deutlich sanierter vorstellen als alles, was sonst so in Mecklenburg-Vorpommern abgeht. Und die Müritz, an der Waren obviously liegt, ist der größte Binnensee Deutschlands.
Ja, Flex.
Und Waren selbst ist nochmal umgeben von 7 Seen, nämlich der Mecklenburgischen Seenplatte.
Crazy.
Ja, es gibt so ein lokales Gerücht, von dem ich nicht weiß, ob es stimmt, aber ich habe davon gelesen, dass es auch in Müritz so eine Art Müritz-Nessie geben soll. Gibt es das Gerücht?
Also ja.
Gibt es wirklich, ja?
Also ich habe das in der Schule tatsächlich mal gehört von meiner Kunstlehrerin. Und das war, also das hat sich so banal angehört. Irgendwie Müri soll das heißen.
Ich mag so nicht. Glaubt sie daran, die Kunstlehrerin, oder?
Ich hoffe nicht.
Okay. Dann hast du schon mal eine OKF gemacht? Weißt du, was das ist?
Absolut. Und auch regelmäßig tatsächlich in meiner Jugend wurde sich dann dahin das Steuer gesetzt. Und
willst du es mir nochmal erklären für die Leute, die es nicht kennen?
Also bei uns war es tatsächlich so, dass wir meistens einfach gesagt haben, Leute, lass uns treffen, lass ein bisschen rumfahren und gucken, was irgendwo abgeht und gucken, wer wo ist. Und einfach dann, ja, losgefahren, Musik gehört, mit Freunden durch die Gegend gedüst und irgendwie die Landstraße lang und dann einfach geschaut, so, wo fahren wir als nächstes hin, was wollen wir machen und einfach die Stadt einmal kontrolliert, ob auch alles noch genauso ist, wie es sich gehört.
Und mit was seid ihr damals so durch die Gegend gefahren? Mit was wollen wir auch vielleicht heute unterwegs sein?
Ja, heute sind wir mit der Bitch unterwegs. Das ist ein interessanter Name, aber so heißt das Auto von einer meiner besten Freundinnen damals zur Schulzeit.
Ja, mega witzig.
Sie war damals so ein blondes, süßes, kleines, zierliches Mädchen und hat dann zum 18. Geburtstag ein fettes Auto bekommen, so von ihrer Mom, das alte Auto, aber es war trotzdem so, damals war es so, okay,
was war
hochgelegt.
Das für ein Auto?
So ein Nissan Qashqai, so ein bisschen schwarz, classy. Aber ich habe ihr dann zum 18. Geburtstag so ein pinkes Fell-Lenkrad geschenkt und so Fell-Griffe für die Hebel. Und
geil.
Genau, dann sind wir halt immer mit diesem Auto, weil es dann irgendwie auch so bitchy war, durch die Gegend gefahren. Und da haben wir echt immer schöne Momente auch erlebt.
Ja, wo können wir denn losfahren? Was wäre so der Place to be in Waren?
Erste Station unserer OKF.
Erste Station war eigentlich meistens nach der Schule, Richard-Wossele-Gymnasium, Parkplatz. Und von dort aus ging es dann in die Freizeit, weil erstmal hat man ja seine Zeit abgesessen und danach konnte man dann losdüsen und frei sein.
Kannst du mal erzählen, wie es da aussah? Also wie müssen wir uns diesen Parkplatz und auch dein Gymnasium vorstellen?
Das Gymnasium war eine Mischung aus sehr schönem Altbau und sehr interessantem Neubau, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es war eigentlich ein sehr schönes Gymnasium und das Richard-Wossele-Gymnasium sehr naturwissenschaftlich, so sah es irgendwie auch aus, fand ich. War jetzt nicht unbedingt 100% mein Vibe, weil ich eher kreativ bin und das jetzt da nicht Priorität Nummer 1 war. Aber trotzdem hatte ich da einigermaßen eine gute Zeit, so, weil es auch so das Einzige war, wo man sein Abitur so richtig machen konnte in dem Umkreis. Der Parkplatz hatte so eine schreckliche, also ich, ne, I don't judge any artist, aber das war so eine Wand, die so ein altertümliches, keine Ahnung, Gemälde komplett, also einmal die ganze Wand Wand wurde bemalt und da gab es dann so einen Lautsprecher, der so die Geschichte von dem Haus erzählt hat und alle Personen und auch alle Tiere, da war so eine Katze auch auf der Wand gemalt, hatten so LEDs als Augen, die so ihre Farbe gewechselt haben und es war eher creepy als irgendwie schick.
Das klingt super crazy. Creepy.
Und das war quasi genau neben der Kegelbahn und dann gab es irgendwie schon den See. Also unsere Schule war auch direkt am Wasser wieder gelegen, wie irgendwie gefühlt alles in dem Landkreis dort. Und dadurch hatten wir halt auch immer irgendwie die Möglichkeit, in der Pause oder sowas baden zu gehen, was echt immer ganz cool war.
Geil. Gibt's so eine witzige Schulstory, die dir bis heute irgendwie vor allem im Kopf bleibt, wenn du daran denkst?
Wahrscheinlich
Tausende.
Wahrscheinlich Tausende. Und wenn man dann jetzt eine nennen soll, dann kriegt man gar nicht die Lustigste raus. Ich glaube, das Beste war eigentlich immer die Mottowoche. Also, weil man dann sein Abi dann schon mal irgendwie so fast in den Händen hatte, dann einmal die Mottowoche, egal ob jetzt von seiner Klasse oder von irgendeiner anderen Klasse, das war irgendwie immer das, wo die ganze Schule sich nicht so ernst genommen hat.
Hattet ihr auch einen Chaostag, wo ihr dann so vollgeschmiert wurdet mit so Zeug?
Das, also gab es früher bei uns auf jeden Fall. Mhm. Das wurde dann aber untersagt, weil das dann immer nicht so gut angekommen ist. Unsere Klasse hat es gar nicht mehr gemacht, sondern da war dann so das Höchste, was man machen durfte, mit Lippenstift so Abi auf die Wange schreiben oder sowas. Das gab es dann noch, aber so richtig Rambazamba gemacht haben wir nicht. Aber es war lustig, sich einfach mal so auch seine ganzen Mitschüler so aus ihrer Komfortzone rauszuholen und so zu sehen, so okay, jeder dressed jetzt als so anderes Geschlecht oder als, keine Ahnung, Mustermix hatten wir, glaube ich, oder so.
Was waren deine Outfits?
Boah, ich bin immer die Person, der wichtig ist, das geilste Outfit auf jeder Motto-Party zu pullen. Deswegen ist mein Kleiderschrank auch unendlich. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich kam da mit Wig. Ich habe mich da von meinen Mädels vorher wirklich full glam schminken lassen.
Was hattet ihr für Mottos?
Wir hatten einmal Bad Taste. Hm. Ich war, glaube ich, in jeglicher Variante, die es in Leo-Muster gibt, gekleidet.
Geil.
Also wirklich alles von den Socken bis zur Hose, bis zur Leo Louis Vuitton Fake Handtasche. Es war eine wilde Mischung aus allem, was es an Leo gab. Und dann natürlich Gender Swap, quasi alle Jungs haben sich dann als Mädchen gekleidet und alle Mädchen als Jungs. Da auch mit blondem Bob und richtig mit Bra. Und das Einzige, was ich nicht organisieren kann zu dem Zeitpunkt, waren High Heels in der 49. Ich bin jetzt stolzer Besitzer von High Heels in 49, aber damals mit, keine Ahnung,
wie 49?
Alt war
ich. Ja. Krass.
Das ist gar nicht so einfach, normale Schuhe zu finden. Dann High Heels. Keine Chance. Und ansonsten einmal noch, ich glaube, Fabelwesen oder so, Lieblingscharakter, da war ich eine Mermaid. Und ich glaube, mehr Motto. Ich glaube, wir hatten nur 3 Motto-Tage.
Und hattest du da direkt schon so eine Crew, mit der du gemeinsam ausrasten konntest, so? Oder warst du eher so ein bisschen allein damit?
Nee, auf jeden Fall. Ich war immer mit Mädels. Also ich bin schon, seitdem ich denken kann, immer mit den Girls unterwegs und habe eher weibliche Freunde, einfach weil der Vibe stimmt, weil wir echt gut miteinander eine schöne Zeit haben und das immer so war. Also ich habe nichts gegen Jungs, überhaupt nicht so, aber irgendwie funktioniert es mit Mädels freundschaftlich einfach am allerbesten.
Witzig.
Und deswegen hatte ich dann an dem einen Mottotag meine Brés hinter mir, die dann da wirklich mit Bart und Cappy, und das war so lustig, weil die natürlich auch alle 5 Köpfe kleiner sind als ich. Es war iconic. Aber ja, ich hatte immer meine Mädels am Start.
Geil.
Wie bist du eigentlich zur Schule gefahren? Mit dem Bus oder mit dem Auto?
Es war eine wilde Variation aus allem, weil den Bus habe ich dann meistens nicht gecatcht. Mhm. Und dann war es immer so, okay, wie komme ich da jetzt hin? Weil es waren trotzdem immer noch 15 Kilometer. Also es war jetzt nicht so eine 2-Kilometer-Tour.
Ah, okay, krass.
So, das Dorf, in dem ich groß geworden bin, ist schon ein Stückchen weg von der Schule. Es war jetzt nicht so, okay, zur Not läufst du oder nimmst du das Fahrrad. Es wäre nicht pünktlich gewesen. Deswegen habe ich dann so notgedrungen immer Leute gecallt, die dann so ein Dorf weiter gewohnt haben und von denen ich wusste, die haben den Bus eh auch verpasst. Und dann mit denen mitgefahren. Oder ja, wir haben zwischendurch auch mal so Fahrgemeinschaften gebildet, wo es dann hieß, ja okay, dann lass einfach da hinfahren zusammen, weil irgendjemand auch nicht zum Bus kam, weil es gar keine Bushaltestelle im Dorf gab oder sowas. Ja, das war einmal sehr süß. Einmal bin ich auch ein Jahr lang mit meiner einen Lieblingslehrerin nach Waren gefahren, also wirklich die ganze Strecke. Und dann haben wir immer so Radio gehört und unsere Lieblingsshow gehabt und da irgendwie voll den Vibe gehabt vor der Schule schon. Und
schön.
Es war irgendwie immer iconic und bei mir in meinem Fall aber immer sehr, sehr letzter Drücker. Also ich bin so meistens die letzte Person gewesen, die dann in den Klassenraum gekommen ist. Und ich so, Leute, ich weiß, es tut mir auch leid.
Was habt ihr damals so in Freistunden gemacht? Warst du eher so der entspannte Typ oder der Schwänzer? Hast irgendwie freche Sachen gemacht?
Also Schwänzer würde ich jetzt nicht sagen, wenn ich wirklich die Notwendigkeit nicht gesehen habe, irgendwie bei einem Fach am Start zu sein. Oder wenn es einfach zum Beispiel zu heiß war und wir keine Hitze frei bekommen haben und dann aber, keine Ahnung, 20 Runden auf dem Sportplatz mit Sportunterricht lang, dann war meine Mom auch so, ey, checke ich, ist okay, komm nach Hause oder mach den gemütlichen. Also ich war schon auch anwesend, also es war nicht so, dass ich da regelmäßig geschwänzt habe, aber in Freistunden, wir waren am Wasser viel, wir waren schwimmen und baden, das war echt ein Privileg, dass wir da quasi so nah am See waren, dass man dann einfach irgendwie 50 Meter gehen konnte und da direkt schwimmen konnte. Ich hatte auch oft einfach Badesachen mit dabei. Und was auch cool war in unserer Schule, muss ich sagen, wir durften in die Stadt gehen. Also das heißt, in der großen Pause oder in Freistunden durften wir einfach irgendwie was essen gehen, Eis essen, irgendwo hin und mussten jetzt nicht nur auf das Mensa-Essen zurückgreifen.
Ich glaube, wir waren auch so die einzigen Schüler in unserer Stadt, die eine Schule so im Zentrum hatten und dann halt immer sich zum Mittagessen so geile Sachen kaufen konnten und alle waren so neidisch, weil sie nur die Schulkantine hatten. So.
Ich frage mich immer, ob es eigentlich sinnvoller gewesen ist, weil letztendlich so, was es in der Mensa oder wie auch immer man es nennt, gab, so, das war jetzt nicht unbedingt schlechter als irgendwie das, was du dir in der Stadt... Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir einfach... Da hat ein Asiate aufgemacht, der aber auch trotzdem Döner angeboten hat, also 2 in 1 irgendwie. Und dann gab es einen Nudeldöner für 1,50 Euro, wo du einfach Asianudeln mit Kräutersoße in einem Dönerbrot bekommen hast.
Krass.
Also irgendwie weiß ich nicht, ob das besser ist als keine Ahnung.
Ich habe erstaunlich viel Döner gegessen in meiner Schulzeit, weil wir von dem Papa von einem aus unserer Stufe, der hatte einen Dönerladen halt direkt dran und da gab es für 2 Euro mal Schülerdöner.
Aber das ist cool.
Und dann hat man einfach Fleisch, Brot und ein bisschen Soße und dann hatte man Mittagessen.
Und zu Weihnachten immer auf den Weihnachtsmarkt gegangen in der Mittagspause und dann irgendwie Glühwein getrunken.
Boah, das haben wir uns nicht getraut.
Du hast eben schon von dem See berichtet, in dem ihr mal war. Was war denn das für ein See?
Ich bin 25% Meerjungfrau, deswegen liebe ich klare Seen, in denen ich unter Wasser gucken kann. Ich mag Tauchen sehr, sehr gerne und mein Lieblingssee ist tatsächlich der Tivarensee. Das ist somit der tiefste See und ich weiß gar nicht, ob die ganze Kirche von Waren einmal komplett reinpasst, so von der Höhe her, irgendwie so in dem Maßstab oder zweimal. Also er ist sehr, sehr tief und auch sehr, sehr kühl. Das heißt im Sommer immer eine sehr schöne Erfrischung und es war halt auch immer der See, an dem wir vorbeigefahren sind.
Kannst du mir mal beschreiben, wie es so war, in der Schulzeit auch an diesem See irgendwie nach der 7. Stunde anzukommen und wie es da so aussah?
Also meine Lieblingsbadestelle ist so von so ein paar Bäumen umringt und hat quasi so eine Leiter, also so ein kleines Kiesbett mit so einer Planke und dann konnte man so eine Leiter runtergehen und so, es gab so 3 Stufen und die 1. Stufe war so bis zu den Oberschenkeln, also kein kritischer Bereich, man konnte die noch handeln und die nächste Stufe hat dann schon wieder Überwindung gekostet, weil dann wurde es richtig kalt und die 3. Stufe war dann so bis zum Hals, das heißt, man konnte sich sehr, sehr gut vorarbeiten und war jetzt nicht so sofort im Wasser und da habe ich tatsächlich auch mit einer Freundin immer getaucht und wirklich so, wir hatten so einen neon-orangenen Ring, den wir reingeschmissen haben und dann bis zu 8 Meter tief da irgendwie diesen Ring wieder hochgeholt und mit Flossen, mit Taucherbrille und das waren echt immer sehr, sehr schöne Zeiten und da ist tatsächlich auch, wo wir sehr oft Silvester gefeiert haben mit der Familie.
Und an dem See?
An dem See und in dem See. Wir hatten so einen Brauch. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr ostdeutsch vielleicht, dass man auch im Winter tatsächlich baden geht.
Aber das machen wir auch.
Ja?
Also bei meine Familie kommt von Rügen ursprünglich und da kriege ich auch regelmäßig Videos und Fotos von erwachsenen Menschen mitten im Winter oder auch Silvester ganz oft, wie sie irgendwie einfach... Meistens nackt in die Ostsee gehen.
Auf jeden Fall nackt.
Sehen,
Nee, FKK immer. Und wir haben dann zum Beispiel Silvester auch die letzten 5 Sekunden vom letzten Jahr und die ersten 5 Sekunden vom neuen Jahr im Wasser verbracht. Und dann kam so das Feuerwerk über dem See und dann, wenn man rausgekommen ist, hat man so das Feuerwerk in sich selber gespürt, weil alles so gekribbelt hat. Es war
schön.
Eiskalt und es war irgendwie ein cooles Gefühl, so das neue Jahr zu starten und auch sein altes Jahr abzuwaschen. Und sowohl meine Mom als mein Dad lieben diesen See auch.
Schön.
Und das heißt immer, wenn ich auch jetzt vom Bahnhof noch abgeholt werde, heißt es, wir fahren nochmal rechts ran, ne? Egal, Wind und Wetter, es kann regnen. Meine Mom möchte in diesen See. Und sie hat auch leider recht mit dem Satz, danach geht's dir immer besser. Also wenn du auch kurz nur einmal drinne warst, 2 Züge geschwommen bist, rauskommst, es ist ein tolles Gefühl, dein Körper kribbelt, du hast irgendwie alle komischen Gedanken oder sowas abgewaschen und hast dich einmal erfrischt und dein Kreislauf ist in Schwung und deswegen, ich liebe diesen See, der hat wirklich nur gute Erinnerungen.
Wahrscheinlich ist auch die ganze Natur einfach das, was die Region total ausmacht, oder?
Wunderschön. Mhm. Also einfach die Felder, die Wälder. Ich hasse Mücken und das ist so ein bisschen das einzige Problem, was Mecklenburg-Vorpommern hat, diese ganzen Mücken, also wenn es um Natur geht, ne? Diese ganzen Mücken und ansonsten wunderschön. Also alles, was blüht und auch tatsächlich so Trauerweiden sind so meine Lieblingsbäume, wenn die so am Wasser stehen und das hat einfach alles.
Würdest du sagen, dass dein Aufwachsen in und um Waren idyllisch war?
Es war ein Paradies, würde ich sogar sagen. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich muss sagen, gerade so mein Elternhaus und unser Hof ist pures Paradies gewesen. Wir waren immer in der Natur. Ich habe eine kleine Schwester, die immer mit am Start war und die immer was mit mir unternommen hat. Und dadurch war mir auch nicht langweilig. Ich glaube, wäre ich alleine gewesen, wäre es ein bisschen lonely einfach und so ein bisschen einsam. Aber dadurch, dass sie am Start war, hatten wir uns und konnten halt auch so die Einsamkeit auf dem Dorf genießen. Und es war naturtechnisch 10 von 10. Also auch man konnte sich auch so irgendwie beschäftigen. Und ich bin so viel geklettert und habe irgendwie viel unternommen, irgendwelche Schnecken gesammelt und irgendwie einfach die Natur genossen. Es war schon sehr, sehr, sehr schön.
Schön.
Geil.
Voll behütet auch.
Ja, dann stellen wir uns vor, dass wir idyllisch am See chillen. Ja. Und zu jeder OKF gehört auch am See eine kleine Verpflegung und irgendein Snack. Ich weiß nicht, Lilly, hast du gerade was, was du präsentieren kannst? Oder kommt es? Es kommt, ja.
Es kommt.
Flying Buffet hier.
Ja, es wird krass. Was siehst du gerade vor dir?
Ich sehe vor mir Puffmais und Eisbonbons. Zwei der, ich glaube, krassesten Kindheitserinnerungen. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr diesen Puffmais esst, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, den zu essen.
Was?
Ja.
Ja, wir probieren es einfach mal, oder?
Okay, ich bin gespannt. Wie machst du? Und es geht schon los. Die Dinger sind nämlich überall, in jedem Auto. So, und die Variante, wo man so einfach in der Hand hält und ja, quasi seine stimmt. Zunge reindippt. Okay. Und dann kleben die alle an seiner Zunge. Und man kann ja gleich mal ein ASMR draus machen, weil ich finde, die sind auch immer genauso gleich so ein bisschen pappig. Hm. Also die sind jetzt nicht super crisp, aber trotzdem, ich finde, dieser Hauch von einem Geschmack, man kann es ja schon fast nicht als Geschmack definieren.
Ja, aber man kann es auch überhaupt nicht definieren, was es ist, finde ich.
Es schmeckt einfach nach so Rummel, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich finde, es schmeckt nach OKF, weil wir haben uns die tatsächlich dann auch geholt. Es gab die einmal diese lilanen Verpackungen. Und damals gab es noch die großen. Ich finde heute immer nur noch die kleinen, leider. Und erstmal waren die im ganzen Auto dann verteilt, weil diese Dinger kriegst du ja nicht in einem. Also es ist einfach unmöglich. Und man fühlt sich jetzt nicht so, als hätte man krass was Süßes gegessen, hat jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen. Und trotzdem ist es so ein sweeter Geschmack und mich erinnert das voll an Kindheit. Und vor allem kannst du davon unendlich essen. Ich habe das Gefühl, 2 Packungen und dir ist immer noch nicht schlecht und du fragst dich, wie geht das?
Willst du beschreiben, was wir hier noch auf dem Tisch haben?
Wir haben hier noch Eisbonbons. Diesmal die weißen tatsächlich. Ich kenne
die blauen, ne?
Diese blauen, stimmt, richtig Eis.
Ich kenne auch nur die blauen, ja.
Und ja, das ist so, das und Riesen, diese Schokodinger, das sind so diese beiden Bonbons, die ich dann auch echt gerne gegessen habe, weil ich war damals nicht so Kaugummi. Da waren diese Eisbonbons irgendwie so ein fresher, nicer Taste im Mund und ich weiß nicht, gibt mir viel Kindheit auch, weil ich davon viele gegessen habe. Du hast ja dann meistens immer diese Tüten gehabt, wo so viele drin waren und du warst immer der Held der Klasse, wenn du dann so außer Pause so eine Dings mitgenommen hast und der ganze Klassenraum hat so nach Eisbonbon gerochen und du wusstest so, ja, das geht auf mich. Ja, gerne, Leute, kein Problem.
Geil.
Und wo wir jetzt schon beim krassen OKF-Feeling angekommen sind, können wir ja mal in einen Song reinhören, den du früher gerne gehört hast. Ich hab hier mein schlaues iPad.
Oha!
Die Rummel-Version.
Kann ich auch noch nicht.
Was ist denn da los?
Classic.
Was ist das für ein Song?
Wer diesen Song nicht kennt, der hat, glaube ich, keinen Sommer gehabt. Das ist für mich der Song, der einfach so Sommerschreit, also von 2000, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist, 14 bis 2017 ist das so mein Sommersong gewesen und glaube ich jedermanns Sommersong, weil ich glaube, jedes Radio hat diesen Song gepumpt bis zum Get-No und dadurch war der irgendwie so präsent und jeder hatte den auch irgendwie auf seinem kleinen Samsung Galaxy S3 und hat dann da irgendwie mit seiner Schrapelbox diesen Song gespielt am See. Und in mir bringt das so ein sehr warmes, fast schon also sehr melancholisches Gefühl auch hoch von so einem schönen jugendlichen Sommer und in dem man irgendwie lange Abende und warme, laue Sommernächte genossen hat.
Du hast ja auch selbst viel Musik gemacht. Wollen wir mal zu dem Thema Musik und deinen Hobbys und Sport und was du nicht alles gemacht hast kommen?
Let's go. Es ging nach der Schule für mich meistens in die Kreismusikschule Waren, ein sehr, sehr schönes Gebäude, was so, keine Ahnung, 10 Minuten ungefähr weg ist. Ich weiß noch immer, wie ich mich mit dem Fahrrad meistens den Berg hochgekämpft habe und immer heilfroh war, wenn mich einer meiner Freunde da mit dem Auto mitgenommen hat. Und ich habe 12 Jahre lang Cello gespielt und mich da streichend jede Woche irgendwie durch diesen Unterricht gefuchst, weil ich war immer sehr begeistert, wenn ich etwas gemacht habe. Aber sobald es darum ging, zu Hause zu üben, war meine Motivation irgendwie nicht mehr so doll. Und dann war es immer irgendwie so 2-mal geübt, wenn es hochkam. Und dann, aber meine Cello-Lehrerin war immer eine sehr, sehr, sehr süße Person. Und die hat dann immer versucht, mich so zu überzeugen. So, komm, Frieda, wenn du mal keine Lust hast, dann musst du auch mal ohne Lust gehen. Du musst doch auch besser werden und sowas. Ich so, weiß ich jetzt nicht, ob das der Sinn dahinter ist. Aber nee, sie war sehr, sehr zauberhaft. Und dadurch habe ich auch immer weitergemacht. Mhm. Und war zwischendurch auch im Jugendstreichorchester. Hatte da auch 2 meiner besten Freundinnen, die mitgemacht haben. Und das war immer sehr, sehr schön, weil man irgendwie so was hat, was man gemeinsam gemacht hat und wo man sich natürlich auch zwischendurch immer mal gemeinsam drüber aufgeregt hat, aber was irgendwo auch einen sehr verbunden hat und wo man coole Sachen erlebt hat. Und da war ich auch 4, 5, 6 Jahre tatsächlich im Streichorchester.
Kannst du dich noch an so die ersten Songs erinnern, die du gespielt hast? Oder hast du so primär klassische Sachen gespielt? Oder?
Also, wenn es um Cello-Unterricht geht, ich habe sehr früh angefangen. Ich habe, glaube ich, mit 6 oder so angefangen. Und meine Tante erzählt immer so gerne so eine Story, wo sie bei meinem ersten Konzert war. Und ich habe irgendein sehr simples Lied gespielt und man hat nichts davon erkannt. Also nichts. Ich habe mit voller Motivation, voller Inbrunst und Elan dieses Lied da, der den Eltern und Zuhörern präsentiert. Und sie meinte, sie hat den Lachflash ihres Lebens gehabt. Sie kam wirklich, sie hat geweint. Es ging gar nicht mehr. Sie musste sich wirklich vor mir verstecken, damit ich mich jetzt nicht so ausgelacht fühle. Aber sie hatte den Lachflash des Jahrhunderts, weil ich einfach da so mit Elan dabei war, aber es so schrecklich war, dass es wirklich nicht auszuhalten ist. Ja,
ich habe so 11 Jahre Trompete gespielt und ich erinnere mich auch so, wie meine Nachbarn früher so immer abgefuckt davon waren, dass ich geübt habe. Und dann so nach dem 10. Jahr oder so sind sie dann mal zu mir gekommen und meinten, ja Jakob, also so langsam klingt das ja doch irgendwie ganz annehmbar, willst du mal zu uns rüberkommen und irgendwie Trompete spielen?
Aber
und ja.
Ist Trompete auch so nervig wie, also ich habe Geige gespielt und es ist am Anfang Streichinstrumente, ja, Horror.
Jeder
richtig
Anfang
schlimm.
Ganz schlimm.
Also Thoughts and Prayers an alle Eltern, wirklich. Ja. Das ist richtig, richtig schlimm.
Ich glaube, du kannst mit der Trompete schon relativ schnell so Lieder spielen. Das Ding ist nur, es ist einfach mega laut und du kannst halt nicht ruhig einfach in deiner Wohnung üben. Es hört halt das ganze Haus so und alle sind genervt davon. So. Ja.
Du hast ja ganz schön lange gespielt, 12 Jahre meintest du ja, ne? Gibt es da irgendeinen besonders schönen Moment auch? Also vielleicht dann, als du schon ein bisschen besser warst?
Auf jeden Fall. Wir waren einmal mit dem gesamten Streichorchester in Nerpelt bei einem Festival. Also,
cool.
Frag mich, wo das ist. In Belgien, meine ich. Es war auf jeden Fall eine Reise und ich mag sehr, sehr gerne mit so Gruppen zu reisen und da mit seinen Friends eine gute Zeit zu haben. Und das war irgendwie aufregend, das war spannend und das war sehr, sehr cool, weil wir da auch irgendwie gar nicht mal so super, also wir waren ziemlich gut sogar und haben da mit dem Streichorchester rasiert und das war sehr sweet. Also das hat Spaß gemacht.
Und du hattest noch andere Hobbys. Haben die so das musikalische Engagement irgendwie abgelöst oder ist es parallel entstanden?
Sie waren ein ganz guter Ausgleich. Ich war auch immer ein sehr aktives Kind. Ich weiß auch nicht, woher diese Energie kam. Ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass ich so von morgens bis nachmittags zur Schule gehe, danach zur Musikschule und danach dann nochmal zum Sport mich prügel. Also ich habe das irgendwie gerne gemacht. Keine Ahnung, wo da die jugendliche Energie herkam. Aber ich war beim Leichtathletikverein sehr, sehr lange auch. Und das war auch immer ein Vibe. Ich habe nie Wettkämpfe gemacht. So, ich finde sowieso, Wettkampf ist nicht so mein Vibe. Ich bin nicht so gerne auf Krampf irgendwo, sondern eher, weil ich da Bock drauf habe und weil ich gerne eine gute Zeit haben möchte. Deswegen war es jetzt nicht so, dass ich mich auf irgendwas vorbereiten musste, sondern eher so, ey, ich möchte sportlich aktiv sein, ich habe Lust, mich auszupowern und habe vor allem Lust, das mit anderen Leuten zusammenzumachen.
Ja.
Deswegen war ich im LAV-Verein Waren-Müritz bei Herr Santowski und das war irgendwie auch sehr, sehr cool einfach, weil man nochmal ganz andere Leute kennengelernt hat. Ich glaube, ich habe diese ganzen Hobbys eigentlich hauptsächlich gemacht, um Leute kennenzulernen. Voll. Nicht, weil ich musste, sondern einfach, weil ich auch Spaß am Socializen habe. Und irgendwie überall neue Freunde gefunden und Leute, mit denen ich geweilt habe und mich verstanden habe und die einem das Dorfleben auch irgendwie spannender gemacht haben dadurch natürlich.
Wahrscheinlich sind das auch so Orte, die einfach Orte wie Waren ausmachen,
ja,
oder?
Ja, voll, absolut. So das Müritzstadion, wo du dich dann wirklich bei 35 Grad praller Sonne trotzdem deine Runden gekämpft hast, obwohl du die letzten 2 Stunden Sport geschwänzt hast, damit du genau das nicht machen musst. So, ja. Und du denkst so, macht das Sinn? Nein. Aber es war trotzdem mein Vibe.
Und warst du auf irgendwas spezialisiert? Ist man da, wenn man Leichtathletik macht, dass man, also
ich
kenne mich da nicht aus.
Riesig groß, also dementsprechend war jetzt schon Hürdenlauf, Hochsprung, Weitsprung und so Ausdauer meine Disziplinen, in denen ich jetzt nicht geglänzt habe, aber so mit am besten war. Deswegen, ja, das war so das, was, wo mein Trainer mir gesagt hat, ja, das würde Sinn machen. Ich weiß, ich glaube, er wusste auch, dass das nicht zu einem Wettkampf führt, aber das war auch, wie gesagt, ja gar nicht mein Ziel.
Und waren auch so die Sport- oder Musikleute, die, mit denen du dann später so feiern gegangen bist, oder waren das primär deine Schulfriends?
Eher weniger tatsächlich, sondern eher meine Schulfriends, okay, mit denen man so in der Schule dann sich gefunden hat. Und da wurde dann am Wochenende schon, also da wurde in der Woche in der Schule schon geplant. Weil zum Beispiel beim Sport hast du jetzt nicht so die Zeit zu sagen, okay, lass das dann, dann und da machen. Aber in der Schule, in jeglichem Unterricht war dann so, okay, wann wo? Okay, das, das. Okay, wer macht was? Wer organisiert das? Wer organisiert das? Und dadurch war natürlich eine viel längere Planungszeit möglich.
Wir haben jetzt schon deine Schule, deinen Lieblingssee und die Orte gesehen und gehört, an denen du so deine Hobbys gemacht hast. Ja. Wo hast denn du sonst noch ziemlich oft und gern abgehangen?
Also zu Hause auf jeden Fall, in erster Linie. Ich liebe mein Zuhause und ich liebe es auch jetzt noch. Es ist wirklich geil. Idylle. Und das Gute ist, bei so Kleinstadt- und Dorfleben, jeder hat irgendwie entweder eine coole Wohnung, einen Hof oder irgendwie ein Haus, wo man chillen kann. Und ich habe bei meiner Freundin Wanda am See, die hat einen See direkt am Haus, wirklich, man ist 2 Meter gelaufen, krass, da war ein fetter Tümpel eher, aber da konnte man halt am Steg chillen und die war auch viel, hatte viel sturmfrei, deswegen da konnte man Hauspartys auch machen und bei meiner Freundin Annelie, bei meiner Freundin Pia, die hatten alle so irgendwie ihre eigenen kleinen Oasen, wo man dann irgendwie nach der Schule chillen konnte und ich habe mich auch mit den ganzen Eltern voll gut verstanden, deswegen war sturmfrei nicht mal ein Must, um da irgendwie zu landen, sondern es war einfach so, Frieda kommt heute mit, okay, ja, perfekt. Annelies Mama hat einen wunderschönen Garten und eigentlich hat man nie Zeit im Haus so richtig verbracht, sondern immer auf der Terrasse.
Ja.
Das ist auch eine Familie, die verbringt ihr Leben auf der Terrasse und ich liebe das, weil das ist so ein Vibe. Die haben auch immer Katzen gehabt und immer sehr zutrauliche Katzen.
Sweet.
Und die kamen dann immer und haben dich begrüßt und miaut und sind auf deinen Schoß gesprungen und haben so dich so süß angeschnurrt. Und ich habe tatsächlich auch eine Katze von denen adoptiert, weil die auch immer jedes Jahr Junge hatten und sowas. Und das war immer ein totaler Vibe und wenn man eine Party gemacht hat, war natürlich auch die Terrasse total nice, weil die Raucher waren da am Start und oben in der Ferienwohnung von denen haben wir dann ein bisschen Party gemacht mit einer Box und einfach Getränken und so. Und genau, der Rest vom Haus war eher ein bisschen tabu, einfach weil es eine Ferienwohnung gab, die geräumig war und die auch quasi dafür da ist, dass man da auch mal ein bisschen Party machen kann. Aber der Rest vom Haus ist sehr landlich eingerichtet und sehr... so mit so Kantenhockern und irgendwie ganz viele Kaffeemühlen und so. Sehr, sehr, man fühlt sich sehr wohl, es ist sehr gemütlich.
Kannst du mal so beschreiben, wie so eine typische Hausparty damals ablief?
Also sie fing damit an, dass die Leute, die eingeladen sind, kamen und man hat quasi im Vorfeld überlegt, okay, wer kommt, wer, was muss organisiert werden, wer bringt zum Beispiel Alkohol mit, wer organisiert eine fette Musikbox, wo machen wir es in erster Linie, wer hat Zeit und wo kann man auch aufräumen und wessen Eltern sind jetzt nicht mad.
Und wo war das meistens?
Meistens bei Annelie.
Okay.
Meistens bei Annelie zu Hause. Okay. Und da haben wir dann quasi das organisiert und dann... Sobald quasi die Leute, die eingeladen waren, da sind, hatte man irgendwie schon so 2 Shots-Intos und waren dann so, ja, wir können ja eigentlich noch den und den einladen oder sag nochmal dem und dem Bescheid. Und dadurch hat sich das natürlich verbreitet wie ein Lauffeuer und dann waren auf einmal irgendwie doch ein paar mehr Leute da als erwartet. Und manchmal haben wir aber auch so, jedes Dorf hat ja so ein Gutshaus oder so ein... ja, so ein kleines, wo man Events machen kann. Ja. Und das haben wir tatsächlich auch öfters mal gemacht, dass man für, keine Ahnung, 50 Euro den Abend da die ganze Location gemietet hat.
Ja, geil.
Und da halt einfach dann auch ein bisschen unbeschwerter Party machen konnte, weil man einfach nichts aufräumen musste in dem Sinne oder es nicht viel kaputt gehen konnte. So. Und das haben wir auch gut genutzt eigentlich.
Habt ihr nur am Wochenende Party gemacht eigentlich oder auch unter der Woche?
Ey, unter der Woche waren wir busy, sag ich dir ganz ehrlich. Also viele haben sich auch ausgeruht, weil Schule echt anstrengend war. Ja. So 8 Stunden da jeden Tag und dann auch hin und zurück fahren. Und ich war ja busy mit allem, was ich mir dann noch an Hobbys reingriff. Ob es jetzt auch noch Malkurs und irgendwelche Nähkurse. Und
krass.
Ich habe echt immer zugesehen, dass ich beschäftigt bin. Aber Wochenende war dann, wurde dann schon gerne gut genutzt auf jeden Fall.
Wir haben auch gerne unter der Woche mal.
Echt?
Immer wenn meine Eltern nicht da waren, haben wir... ordentlich was kaputt gemacht bei uns im Haus.
Wild.
Aber gab es so Clubs bei euch oder gab es nicht so viele Angebote und deswegen hat man die sich einfach selbst geschaffen?
Es gab genau einen Club, wenn man es Club nennen kann. Das war damals das Upstairs in Waren. Das Upstairs war quasi so der Legendary Club, der in Waren existiert hat. Und er war auch nur Legendary, weil es der einzige Club war. Mhm. Es war immer irgendein DJ am Start, der sich da auf Biegen und Brechen bereit erklärt hat, sowas zu pumpen. Und dann gab es immer sowas wie Facebook-Partys. Und wenn du da auf Facebook zugesagt hast, hast du 50% Ermäßigung bekommen. Oder es gab schon immer Mottos. Und es war ein relativ kleiner Club, aber das, was Waren zu bieten hatte, war auf jeden Fall dann da. Und wir waren irgendwie auch echt regelmäßig da. Natürlich ein bisschen trashy, was man sich halt unter so einem Kleinstadtclub vorstellt. Man darf da echt keine Erwartungen haben. Aber irgendwie war es auch ein Vibe, weil man hat irgendwie alle wiedergesehen und alle, die man mochte, waren da. Alle, die man nicht mochte, waren auch da. Das heißt, Drama war vorprogrammiert. Und alle waren natürlich auch irgendwie angetrunken oder besoffen. Deswegen war es irgendwie ja, immer eine sehr unterhaltsame Zeit vor allem.
Und wart ihr noch irgendwo in der Umgebung auch feiern oder hat sich das eher so ein Waren und bei euch abgespielt?
Es gab noch die Möglichkeit, nach Neubrandenburg zu fahren, tatsächlich ins Koloss. Da musste aber tatsächlich...
Schlimmer Ort.
Ich sag dir ehrlich, ich hatte da auch gute Abende, auch sehr schlimme Abende, not gonna lie, aber auch sehr gute Abende. Und da musste aber ein bisschen Vorarbeit geleistet werden. Es gab nämlich von irgendeiner Krankenkasse Taxischeine, die man sich ausstellen lassen konnte, wo man dann 50% Ermäßigung auf das Taxi bekommen hat. Und wenn man sich dann zu 8 ein Großraumtaxi geteilt hat, dann war das immer nicht so teuer und dann konnte man das schon machen. Aber das musste man 8 feierwütige Leute finden, die Bock hatten, nach Neubrandenburg zu fahren und dann aber auch im Pult wieder zurückfahren, weil man weiß ja immer nicht, wann endet der Abend.
Ja.
Und ich hatte auch zum Beispiel einen Abend, den habe ich den ganzen Abend vor diesem Club gesessen, weil ich irgendwie ein bisschen zu viel Orangensaft mit Wodka getrunken habe und dann tatsächlich nicht reingelassen wurde. Das ist dann so ein bisschen bad luck, weil dann musst du halt auf die anderen warten, die bis um 4 dann noch weitermachen wollen. Ne?
Aber krass, dass da Leute nicht reingelassen werden. Bei uns war immer, ich war ja oft in Spornitz, da wurden einfach alle genommen, weil braucht ein Publikum.
Aber waren dann so andere mit dir davor oder warst du dann wirklich einfach da und hast gewartet, bis deine Friends wieder rausgekommen sind?
50-50, also zwischendurch kam zum Beispiel mein bester Freund auch mal raus oder sowas, das ging dann schon, aber teilweise, also und
das klingt
mega
scheiße.
Weiß auch noch, dass man, wir hatten auch Friends, die waren jetzt nicht unser Jahrgang, deswegen musste sich da irgendwie immer gekümmert werden, wie kommen die rein, weil ich glaube ab 16 durfte man rein und ins Upstairs glaube ich schon ab 14 sogar, aber ja, ich will gar nicht drüber nachdenken, aber ins Koloss kam man erst ab 16 und deswegen war das immer so ein bisschen krampf, dass man auch quasi die 15-jährigen Freunde von uns noch mit irgendwie reinholen kann. Und das hat auch nicht immer funktioniert, muss ich sagen. Also da wurde man auch wegen des Alters teilweise schon abgelehnt.
Scheiße.
Du hast eben schon von Wodka mit Orange oder Orangensaft gesprochen. Was habt ihr sonst noch getrunken? Was waren so die Go-To-Getränke bei euch?
Also ich glaube, genauso asozial wie die Musik, die wir da gehört haben, waren auch die Getränke. Es war dann entweder, also mein Getränk ist gewesen tatsächlich Sangria im Tetrapack. Und ich, weißt du, ich bin hier so auf Classy jetzt und bin hier irgendwie, mein Image ist jetzt nicht Sangria im Tetrapack mehr auf jeden Fall, aber damals war das ein Vibe und ich finde das irgendwie iconic, weil hinten auf der Tetrapack-Flasche stand einfach, Sangria ist das Nationalgetränk des Friedens. Und meine Freunde haben dann des Frieders draus gemacht, weil das wirklich so mein Go-To-Getränk war. Und ansonsten...
Habt ihr geschottet?
Schon Wodka eigentlich.
Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Sangria war schon nicht nur damals ein Vibe, denn wir haben tatsächlich was vorbereitet.
Oha. Es ist Montag.
Ja.
Steht das da noch drauf? Willst
schau
du mal,
mal
schauen?
Ich schau mal.
Ist das so eine Packung wie die von früher?
Es ist auf jeden Fall so eine ähnliche, aber ich glaube...
Sie haben es abgeschafft.
Damals war da noch so eine Sonne drauf. Oh, wow, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel Zucker da drin sein wird, aber...
Ich will es nicht wissen.
Willst du es probieren?
Ja.
Ich glaube, eine kleine Verkostung muss sein,
eine
oder?
Eine kleine geschmacksbildende Maßnahme wird jetzt hier eingeschenkt. Der Verschluss auch, die waren auch immer genauso eingedellt, wie diese Flasche, diese Packung hier ist.
Wie viel Prozent hat der?
Ich glaube 7.
Der hat nur 7%, aber dadurch, dass da wahrscheinlich 2,5 Kilo Zucker drin sind, hittet das nochmal anders.
In diesem Sinne?
Und warm hittet es halt auch immer.
Warm, boah, die standen halt auch nie im Kühlregal, ja, nee, sondern immer unten irgendwo. Cheers. Ei, okay.
Stimmt schon.
Guter Jahrgang.
Ja.
Ja, das bringt Erinnerungen hoch. Also, davon habe ich, glaube ich, auch nicht nur einmal gekotzt.
Du hast ja schon von den Partys in der Ferienwohnung berichtet. Ja. Gab es da irgendwie einen Song, an den du dich erinnern kannst, den ihr richtig aufgehört habt?
Ja, auf jeden Fall. Also, es gab entweder Sean Paul, der wurde auf und ab gespielt. Egal welcher Song auch von ihm, Hauptsache das. Und dann natürlich auch so EDM vorwärts, wo dann irgendwie einer von den Dorfjungs sich dazu bereit erklärt hat, in seinen neuen Air Max Thea zu shuffeln. Es war irgendwie ein Vibe einfach. Und da, ah yeah, so what, oder Trumpster Motherfucker, oder also wirklich so Musik, wo meine Mutter sofort sagen würde, mach das bitte aus.
Und in diesem Sinne hören wir mal rein, oder?
Let's go. Shake that thing, miss. Can I shake that thing? Yo, Annabella, shake that thing, miss. Das Nebelhorn.
Die Special Effects sind sehr wild.
Der DJ ist heute richtig gut drauf. Das Nebelhorn wird genutzt.
Erklär mal, was das für ein Song ist und warum der so wichtig für dich ist.
Das ist ein Song, der einfach so einen tollen Vibe versprüht, immer noch. Das ist ein Song, den ich immer noch gerne höre. Und das ist so dieser Song, wenn du auf dem Weg raus bist aus dem Club und alle sich jetzt endlich mal gesammelt haben und du endlich alles zusammengetrommelt hast. Und dann kommt dieser Song und dann alle komplett Drehung. Alle wieder rein, alle wieder rein, alle wieder auf die Tanzfläche. Und dann wurde noch ein letztes Mal abgegangen. Und ja, einfach die Mädels, die ihren Booty shaken, ich, der mit seinen Knochen klappert. Es war immer ein Vibe. Cool. Also dieser Song ist auf jeden Fall einer meiner Favorites.
Ich glaube, Clubs bestanden auch damals nur aus Sean Paul, so gefühlt.
Ja, und Pitbull.
Ja, voll.
Stimmt, Pitbull. Ne?
Pitbull auch.
Dann lass uns doch sehr gerne mit der Musik von Sean Paul weiterfahren zu einem weiteren Spot, der vielleicht für eure Jugend prägend war. Hast du eine Idee?
Es gab wieder ein See, also wirklich, ich weiß nicht, diese Seen hatten so Einfluss auf mich, deswegen.
Es sind ja auch sehr viele in der Seenplatte.
Es sind sehr viele und irgendwie war es auch immer ein Vibe, da zu chillen. Es gab das Volksbad in Warenmüritz. Da wurde am Tag sich entspannt. Ich war die Person, die irgendwie dauerhaft auf dieser Rutsche war, die es da gab und auf dem Steg. Aber ansonsten war da halt so Liegewiese, Strand. Und tagsüber hat man da gechillt und konnte sich dann irgendwie nach dem Badespaß Fries und Pommes holen, was irgendwie auch immer anders gut kam.
Und wie sah es so aus in dem Volksbad?
Boah, man ist reingekommen und hat sich mit seiner Badetasche da erstmal durch diese Drehtür gefummelt, was echt schon der erste Krampf war. Ist quasi auf so eine große blaue Rutsche zugekommen, die runterging. Und es gab sehr viel Rasen und so ein paar Wege dazwischen und rechts vom Wasser, also wenn man reinkommt rechts, gab es so einen kleinen Imbiss einfach, wo auch diese Pommes verkauft wurden oder Getränke. Und links war der See und die Rutsche und dann auch so ein großer, langer Steg, von dem man hinten runterspringen kann, wo es auch ein Sprungbett gab und so. Das war immer ganz cool. Und ein Pro-Tipp, falls irgendjemand dorthin geht, bitte im Sommer geht echt erst hinten ins Wasser, weil das ist eine Badestelle, wo immer die ganzen Enten nachts kamen und quasi den ganzen Rasen vollgeschissen haben und das ganze Wasser.
Scheiße. Oh yeah.
Und ich weiß nicht mehr genau, wie diese kleinen Viecher heißen, die in der Entenkacke drin sind, aber die fressen sich unter deine Haut und dann hast du quasi am ganzen Körper Mückenstiche. Es hört sich richtig eklig an und es ist auch richtig eklig. Und wenn du lange in so warmem, flachen Wasser warst, dann hast du halt diese wie Mückenstiche. Die haben dir jetzt nichts getan, aber deswegen war immer so, geht hinten ins Wasser, vorne ist ein bisschen ungemütlich. Und abends wurde das tatsächlich eigentlich abgesperrt, aber es gab immer noch so eine Drehtür, durch die man immer durchkam. Geil. Und deswegen war das auch so ein Hotspot, wo man sich in der kompletten Dunkelheit dann irgendwie als Jugendliche zusammengesammelt hat und da vorgetrunken hat, weil dieses Volksbad war nicht sehr weit vom Upstairs entfernt.
Ja.
Das heißt, wenn irgendjemand nicht hosten konnte und nicht sagen konnte, kommt alle zu mir, wir trinken bei mir vor, dann wurde sich an irgendeinem Kiosk da noch eine Flasche, frag mich nicht was, geholt, wahrscheinlich auch hier wieder Sangria oder sogar Wodka einfach mit irgendeinem ein Mischgetränk und dann am Volksbad verabredet und da dann vorgetrunken und einfach danach hochspaziert oder teilweise auch getorkelt. Also.
Und hat man da dann nachts auch so andere Gruppen getroffen oder war das so euer Geheimtipp?
Also man hat sich selber schon kaum gesehen, weil es wirklich echt dunkel war. Also, da sind ja dann, nachdem der ganze die Leute, die gebadet haben und sowas abends raus sind, sind die Laternen auch aus, weil die Leute so, die denken nicht, dass da irgendwer ist. Deswegen selten andere Gruppen aufgetroffen, aber dadurch, dass irgendwie alle sich da trotzdem versammelt haben, war es immer eher so Grüppchen. Es war fast schon wie auf so einem Festival, wenn die alle Musik aus ist und jeder hatte so seine eigene kleine Box dabei und hat sich da irgendwie mit seinen Freunden eine gute Zeit gemacht.
Ich glaube, wir haben noch einen anderen Song, der ganz gut in diese Zeit von dir passt. Ich kenn's auch nicht.
Was das für ein Song?
Ich hab's noch nie gehört, aber so klang gefühlt alles da
ja,
was.
Ja, ich dachte auch die ganze Zeit so, oh, irgendwie, aber ich glaube, ich kenne ja, das Lied nicht.
Also es ist auch einfach nur eins der vielen Lieder, die einfach eins zu eins genauso klingen. Und das war irgendwie so eine Zeit, an der man sich auf YouTube Shuffle-Tutorials angeguckt hat, weil man unbedingt Shuffle lernen wollte, wo einfach... Das war so ein Dorfparty-Song, der dann über so eine fette Box gespielt wurde oder auch am Volksbad besagt, da gepumpt wurde, der nach drei Shots oder so einer halben Packung Sangria einfach gehittet hat und wo man da, jetzt geht die Party los. So. Und das wäre auch zum Beispiel genau der Song, wo meine Mutter gesagt hätte, bitte mach das aus, wo sie sehr, sehr, sehr respektvoll ist, aber das wäre nicht ihr Ding gewesen. Aber mir gibt er Leben, mir gibt er Leben und ich weiß nicht, heute würde ich ihn jetzt nicht mehr so auf Ernst pumpen, sondern eher so ein bisschen post-ironic, aber... Damals haben wir das komplett ernst gemeint, 100%.
Aber waren das so die Anfänge, wo du so zu solchen Songs irgendwie modelmäßig durch die Provinz gesteppt bist?
Teilweise ja. Okay. Also zum Beispiel zur Musikschule hatte ich den Song in den Ohren Geil. Und bin dann mit meinem Catwalk und meinem Cello auf dem Rücken hochgesteppt in der prallen Sonne. Geil. Also irgendwie ja, diese Songs mit so einem wilden, ich bin dazu auch zum Beispiel Longboard den Berg runtergefahren Longboard, in den Sonnenuntergang bei uns auch im Dorf. Mhm. Also so ein Song ist das, in dem man sich irgendwie einfach fühlt und ja, und sich vom Beat, keine Ahnung, leiten lässt, I guess.
Warum bist du eigentlich aus Waren weggezogen? Und wann?
Ja, ich bin tatsächlich direkt nach meinem Abi. Also ich bin vor meinem Abi schon jedes Wochenende in Waren gewesen. Also irgendwann war meine Feierzeit in Waren dann so ein bisschen over und ich habe dann einfach geschaut, dass ich viel nach Berlin fahre, weil das sehr nah gelegen ist. 2 Stunden braucht man, man kann durchfahren mit dem Zug und es gab immer so dieses Berlin-Brandenburg-Ticket, wo man dann am Bahnhof so Leute gefragt hat, hey, habt ihr das Berlin-Brandenburg-Ticket? Vielleicht kann ich ja für 5 Euro mitfahren oder so.
Geil.
Und dann ist man immer relativ kostengünstig nach Berlin gekommen und ich wusste schon, dass ich nicht in Waren bleiben werde, einfach weil ich immer schon auch ein sehr buntes Kind war und sehr mich ausgelebt habe und was Kleidung auch anging und Sexualität war ich immer schon sehr offensichtlich. Ich hatte nie wirklich Probleme dadurch, dass mich meine Girls auch immer gut beschützt haben und die ganzen Boys Respekt davor hatten, weil ich hatte die hotten Girls am Start und die wollten sich mit mir nicht verscherzen, weil wenn ich gesagt habe, der Typ geht gar nicht, dann hat er halt nichts mehr abbekommen.
Ja.
Aber dadurch war ich halt jetzt nicht so inspiriert von der Stadt mehr und ich war es halt auch gewöhnt und es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, aus seiner Kleinstadt mal rauszukommen, auch wenn es nur für ein Jahr oder sowas ist und auch selbst, wenn man sich dort wohlfühlt, einfach um seinen Horizont zu erweitern und ich wusste, dass mir das sehr, sehr gut tun wird und bin dann direkt nach Berlin gezogen, aber vor allem auch, weil ich gerne auch zurückkomme. So, deswegen, ich gehe auch jetzt immer noch gerne zu meinen Eltern zurück und chill da und treffe meine Freunde aus dem Dorf. Und
hast du Freunde, die da geblieben sind? Oder?
Ja, cool. Absolut. Ich habe Freunde, die da geblieben sind und die sind auch noch genauso wie früher. Obwohl ich zum Beispiel gar nicht mehr wie früher bin, verstehe ich mich trotzdem noch sehr, sehr gut mit denen. Einfach weil das so eine feste Größe ist, auf die man sich verlassen kann und die trotzdem noch genauso sweet sind. Und ich judge niemanden dafür, dass ein simple Lifestyle auch genauso erfüllend sein kann.
Voll.
Für mich war es nur einfach nicht das Richtige, dort zu bleiben, weil ich einfach gerne kreativ bin, gerne andere kreative Einflüsse haben möchte. Und da war dann Berlin für zum Beispiel mein Modedesign-Studium genau der richtige Ort. In Waren kannst du zum Beispiel auch nicht studieren. So. Und ich habe nicht 12 Jahre mich durch dieses Abi gekämpft, damit ich das dann nicht nutze, so weißt du. Deswegen war Berlin auf jeden Fall die nächste Station für mich.
Also würdest du sagen, dass du schon heute noch ein gutes Verhältnis zu Waren hast?
Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Waren tatsächlich und gerade auch nach Germany's Next Topmodel nochmal anders, weil ich bin stolz darauf, aus Waren zu sein und hatte eine gute Zeit. So, warum sollte ich mad sein, dass die Stadt halt einfach nicht mehr das gegeben hat, was ich brauchte? Ich hole mir jetzt trotzdem so, sie haben andere Sachen, so zum Beispiel ein klarer Sternenhimmel, Vogelgezwitscher und klare Seen. Und dafür bin ich gerne wieder back. Und ich weiß zum Beispiel, dass echt ganz Waren so hinter mir stand bei Germany's Next Topmodel und mich da angefeuert haben. Ich habe hier beim Wir sind Müritzer so Berichte gelesen.
Beste Facebook-Seite auch.
Ey, so wild, was da tatsächlich berichtet wurde und wie die sich auch für mich gefreut haben und stolz darauf waren, dass ich das so ein bisschen represente und deswegen, also was meine Mama erzählt hat, wer das alles guckt, das hätte ich nie erwartet.
Das ist
niemals.
Richtig toll.
Warst du der einzige Aussie bei GNTM oder hat das irgendeine Rolle gespielt für dich?
Ich finde, Herkunft spielt immer eine Rolle, so, weil es prägt einen sowieso und deswegen, ja, ich war der einzige Aussie dort. aber ja, ich weiß nicht, ich war einfach ich und war quasi das Ich, was ich auch teilweise durch die Einflüsse von dort geworden bin letztendlich. Ja.
Merkt man das eigentlich in der Modelwelt oder auch in der Designwelt? Nimmst du das irgendwie wahr, dass es da Unterschiede gibt? Oder ist es einfach generell die Identität, die dich prägt?
Ich glaube eher die Identität. Natürlich gibt es Leute, bei denen merkst du zum Beispiel, okay, die sind aus München oder sowas. Ich finde, das ist immer noch, aber vielleicht, weil ich auch das nicht so gewöhnt bin und ich vielleicht auch nicht so der typische.
So.
Ja, voll. Also Stadt und Land, das merkt man schon, aber wo jetzt genau, das kriegt man vielleicht durch einen Dialekt mit, aber sonst jetzt nicht unbedingt. Und bei uns wird gar nicht so doll Dialekt gesprochen. Deswegen, ich nehme immer die Leute so, wie sie kommen und ich frage eigentlich auch gar nicht so doll so, hey, woher bist du überhaupt so? Ich finde es eigentlich spannend, zu sehen, weil ich bin zum Beispiel nicht so der typische Mecklenburger. Die typischen Mecklenburger sind ja eher so ein bisschen reserviert und da wird dann jetzt nicht, hallo, wie geht's dir, sondern wird sich zugenickt. Das ist so die freudigste Begrüßung, die du aus einem Mecklenburger rauskriegst und das ist mit Herz gemeint und das ist auf jeden Fall freundlich gemeint, aber es ist jetzt nicht so super weltoffen und umarmend und irgendwie da am Rumspringen und ich bin schon sehr Social Butterfly, der irgendwie auch Spaß daran hat, mit Leuten irgendwie zu viben. Aber dadurch wurde ich jetzt nie irgendwie, es hieß jetzt nie irgendwie, ja, bist du eigentlich vom Land eigentlich?
Und cool.
So, nee.
Ja, ich glaube, wir haben ziemlich viel gesehen heute. Ich habe auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck von Waren bekommen.
Komm,
und muss da, glaube ich, auch mal hin, ja, vor allem wegen der Natur.
Ja, kommst du rum?
Ja, safe. MacPom muss sein. Diverse Seen haben wir heute besucht. War das jetzt falsch?
Das sagen nur Leute, die nicht aus MacPom kommen.
Ja, ich bin Sachse, ich bin stolz darauf.
MV. Einfach MV, das ist kurz und knapp.
Ja. Safe. Wir waren an diversen Seen, wir waren in Schwimmbädern, wir waren Party machen in Häusern, im Club. Danke, dass du heute da warst.
Ey, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, so ein bisschen einzutauchen im wahrsten Sinne.
Danke dir.
Wie immer an dieser Stelle noch ein kurzer Podcast-Tipp für euch. Und zwar einen, in dem Frieda auch schon am Start war, nämlich Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen.
Host Robin Solf spricht hier über Coming-outs, Geschichten von Drag-Queens, er erklärt Vorurteile auf und hat auch immer wieder prominente Gäste am Start, wie zum Beispiel Frieda. Worüber hast du da gequatscht?
Ja, wir haben jetzt gerade einen Einblick darüber bekommen, was meine Vergangenheit war. Und mit Robin habe ich tatsächlich darüber gequatscht, wie JNTM für mich war, was ja auch Feminine, Masculine Energy, wie ich damit umgehe und einfach was mich heutzutage ausmacht.
Genau, und Sputnik Pride hört ihr genau wie uns in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Folge mit Frieda verlinken wir euch in den Shownotes.
Und wenn euch OKF gefällt, könnt ihr uns abonnieren, weiterempfehlen, uns Sterne geben, Rezensionen schreiben und vor allem freuen wir uns auf euer Feedback.
Bis zum nächsten Mal.
Das war die OKF für diese Woche. Ciao.
Adieu, Leute. Viel Spaß.
OKF, Ortskontrollfahrt, ist eine Produktion von Fritz vom RBB in Zusammenarbeit mit der dpa. Die Moderation kommt von uns, Lilly Plautzun und Jakob Springfeld.
Redaktion: Anne Krüger. Sounddesign: Kevin Kastens. Audioproduktion: Sebastian Dressel. Projektleitung: Daniel Hirsch.
Videoproduktion: Lukas Thiele und Daniel McMahon. Redaktion: Social: Olivia Nowakowska und Jan Kartona. Executive Producer: Daniel Hirsch, David Krause und Tom Kölm.
Neue Folgen gibt's immer donnerstags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.